Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche kein Schall und Rauch. Klare Vorschriften für Arzneimittelnamen. Welche Vorschriften gibt es für die Benennung und Verpackung von Arzneimitteln? Und welche Anstrengungen werden derzeit unternommen, um Medikamente fälschungssicher zu machen? Die Antworten darauf finden Sie in dieser und der nächsten Ausgabe der DMW. Wie bei anderen Produkten auch, gibt der Name dem Arzneimittel ein Gesicht. Doch Arzneimittel sind Waren der besonderen Art und müssen vor der Zulassung strenge Kriterien erfüllen. Dies gilt auch für den Namen und die Angaben auf der Verpackung, die von den zuständigen Zulassungsbehörden, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und dem Paul-Ehrlich-Institut genehmigt werden müssen. Hintergrund dafür ist, dass der Verbraucher nicht durch irreführende Bezeichnungen getäuscht wird, denn schließlich geht es um seine Gesundheit. Der Name eines Arzneimittels kann eine Fantasiebezeichnung sein oder ein generischer Name, der die Bezeichnung des Wirkstoffes enthält. Die Wirkstoffe von Arzneimitteln werden in Europa in den meisten Fällen mit dem internationalen Freinamen bezeichnet, der auf Antrag von der WHO vergeben wird. Bei der Bildung eines internationalen Freinamens sind einige Regeln zu beachten. So sollte er möglichst kurz und prägnant sein, auch die Verwechslungsgefahr mit anderen gebräuchlichen Namen sollten gering sein. Substanzen mit ähnlicher pharmakologischer Wirkung sollen sich durch einen gemeinsamen Wortstamm, eine sogenannte Kennsilbe, identifizieren lassen. Zum Beispiel Zilin für Penicilline, Prost für Prostaglandin-Derivate. Diese Regeln gelten sowohl für niedermolekulare als auch für höhermolekulare Wirkstoffe wie komplexe Proteine und Antikörper. So enden beispielsweise Enzyme auf Ase und monoklonale Antikörper sind durch das Suffix MAP gekennzeichnet. Für die Bildung der internationalen Freinamen von monoklonalen Antikörpern hat die WHO zudem gesonderte Regeln entwickelt. So gibt es zum Beispiel neben der Kennsilbe MAP noch einen oder zwei Buchstaben, die auf die Herkunft verweisen, zum Beispiel U für humane, Xi für chimäre Antikörper wie bei Rituximab oder für die zu behandelnde Krankheit stehen, zum Beispiel Tum bei Tumoren wie bei Panitumumab. Bei den Fantasiebezeichnungen bemühen sich die Pharmaunternehmen, solche zu kreieren, die das zuzulassende Medikament gut und möglichst unverwechselbar im Markt positionieren. Doch der Fantasie sind Grenzen gesetzt. Namen, die irreführend sind, falsche Heilungsversprechen geben, verharmlosend wirken oder in irgendeiner anderen Weise die Arzneimittelsicherheit beeinträchtigen, sind nicht erlaubt.
Die Namensgebung zählt zu den ureigenen Aufgaben des pharmazeutischen Unternehmens und wird aus diesem Grund auch relativ selten externen Dienstleistern übertragen, erläutert Dr. Öktroff Rose Schreitle, Leiterin der Abteilung Arzneimittelzulassung beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. In den meisten Unternehmen kümmert sich um die Namensfindung die Marketingabteilung in enger Zusammenarbeit mit der Zulassungs- und der Rechtsabteilung. Dieser Prozess ist recht aufwendig, insbesondere im Rahmen zentraler Zulassungsverfahren. Bei einer Zulassung, die für alle europäischen Länder gültig ist, muss das Arzneimittel in der ganzen EU die gleiche Bezeichnung haben. Es ist schon eine Herausforderung, einen Namen zu finden, der in keinem Mitgliedstaat mit bereits zugelassenen Medikamenten kollidiert und in keinem Land zu Missverständnissen führen oder negative Assoziationen wecken kann, erklärt Schreitle. Aus diesem Grund gibt es bei den zentralen Zulassungen ein vorgeschaltetes Namensfindungsverfahren, in dem das Unternehmen verschiedene Namensvarianten für das zuzulassende Arzneimittel zur Auswahl stellt. Mit diesen Vorschlägen befasst sich dann eine Arbeitsgruppe der Europäischen Arzneimittelagentur, wobei die Ablehnungsquote relativ hoch ist. Bei den beiden Verfahren, mit denen innerhalb der EU nationale Arzneimittelzulassungen in mehreren Mitgliedstaaten erworben werden können, also dem dezentralisierten Verfahren und dem Verfahren der gegenseitigen Anerkennung, entscheidet die Arzneimittelbehörde in den jeweiligen Ländern über den Namen. Wenn der Name eines Arzneimittels irreführend ist, kann es auch zu rechtlichen Problemen kommen. Wir haben im Arzneimittelgesetz dafür den § 8, der unter anderem aussagt, dass mit der Bezeichnung nicht fälschlich der Eindruck erweckt werden darf, dass ein Behandlungserfolg mit Sicherheit erwartet werden kann. Oder dass auf der anderen Seite nach bestimmungsgemäßem oder längerem Gebrauch keine schädlichen Wirkungen eintreten, erläutert Rechtsanwältin Andrea Schmitz, Justiziarin und Leiterin der Abteilung Recht beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V. Daher schauen die Justiziare in den Pharmaunternehmen in allen Phasen des Namensfindungsprozesses darauf, dass keine Bezeichnung gewählt wurde, die beim Patienten eine falsche Vorstellung über das Arzneimittel hervorruft oder bei der eine Verwechslungsgefahr mit bereits auf dem Markt befindlichen Arzneimitteln besteht. Dass große Sorgfalt bei der Namensfindung angebracht ist, zeigen einige Gerichtsurteile, über die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in einer Pressemitteilung vom 5. Mai 2011 berichtete. So wurde beispielsweise in einem Gerichtsurteil der Zusatz sanft für ein Nasenspray für Babys untersagt. Der Hintergrund: wird das Spray länger als die empfohlenen 5 Tage angewendet, kann dies zu irreparablen Schäden in der Nase des Säuglings führen. Mit einem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts Köln wurde einem Unternehmer der Zusatz akut für ein rezeptfreies Präparat gegen Sodbrennen und saures Aufstoßen verwehrt. Das Gericht gab dem Kläger Recht, der eine Verletzung des Irreführungsverbots gesehen hatte. Eine Zeitdauer von 1 bis 2 Stunden sei kein besonders schneller Wirkungseintritt, was aber durch den Zusatz akut suggeriert würde.
Um Pharmafirmen bei der Namensfindung zu unterstützen, hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gemeinsam mit dem Paul-Ehrlich-Institut im März dieses Jahres eine Leitlinie zur Bezeichnung von Arzneimitteln herausgegeben. Sie soll für die Unternehmen eine Arbeits- und Entscheidungshilfe sein. Die beiden Behörden haben diese Leitlinie geschaffen, um darzustellen, welche Kriterien sie bei der Prüfung von Zulassungsanträgen für Arzneimittel anlegen. Sie sind kein Gesetz, sondern bringen die Meinung der Behörden zum Ausdruck, sind daher auslegungsfähig und interpretationsbedürftig, kommentiert Schmitz. Im Anhang der Leitlinie findet sich eine Liste mit sogenannten möglichen Bezeichnungszusätzen, auf die die Hersteller bei der Benennung zurückgreifen können. So kann beispielsweise der Zusatz Duo verwendet werden, wenn unter dem gleichen Handelsnamen bereits ein Monopräparat vermarktet wird und im neuen Präparat ein weiterer Wirkstoff enthalten ist. Der Bezeichnungszusatz Kutan hinter dem Arzneimittelnamen ist möglich, wenn es sich um ein Präparat zur Anwendung auf der Haut handelt. Manche Hersteller suchen sich externe Unterstützung, um die beste Namensvariante zu finden. Apotheker Dr. Wolfgang Kircher, Inhaber 2 Apotheken in Peißenberg, Oberbayern, arbeitet für ein amerikanisches Serviceunternehmen, das sich mit der Namensfindung für Arzneimittel beschäftigt. Mir wird eine Gruppe von meistens 3 bis 10 recht ähnlich klingenden Namen für ein potenzielles Arzneimittel geschickt. Ich prüfe dann, ob diese in der deutschen Sprache sittlich bedenklich oder beleidigend klingen, es in Deutschland einen ähnlich aussehenden oder ähnlich klingenden Arzneimittel- oder Medizinproduktenamen gibt, sogenannte Look-alike- und Sound-alike-Names, die Namen an andere deutsche Bezeichnungen oder Namen erinnern oder sie einen Bezug zur Indikation des neuen Arzneimittels haben. In der genannten Gruppe gibt es meist 1, 2 Favoriten, die für mein Empfinden, und das zählt auch zu den Kriterien, besonders leicht zu merken und auszusprechen sind. Diese teile ich dann der Firma mit. Wird ein Arzneimittel international vermarktet, so können sich geringe Abweichungen bei den Namen ergeben, was auch der besseren Aussprechbarkeit in der jeweiligen Sprache geschuldet sein kann, erläutert Kircher. Dies trifft beispielsweise auf Teneretik zu, das in den USA als Tenoretik vermarktet wird, oder auf Imigran, in den USA als Imitrex bekannt.
Die äußere Verpackung eines Medikaments, auch als Umkarton oder fachsprachlich als Sekundärpackmittel bezeichnet, enthält neben der Bezeichnung des Arzneimittels mit Stärke und Darreichungsform zahlreiche weitere wichtige Angaben. Welche notwendig sind, ist in § 10 des Arzneimittelgesetzes detailliert aufgelistet. Dazu gehören die Wirkstoffe nach Art und Menge, der Inhalt nach Gewicht, Volumen oder Stückzahl, die Art der Anwendung und Angaben zum Anwenderkreis, wie Erwachsene, Kinder, Säuglinge, soweit in der Fach- und Gebrauchsinformation eine klare Zuordnung zu bestimmten Altersgruppen erfolgt. Ebenfalls notwendig sind das Verfallsdatum mit dem Hinweis verwendbar bis, die Zulassungsnummer und die Chargenbezeichnung, die Hinweise verschreibungspflichtig bzw. apothekenpflichtig sowie Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers. Während Medikamentenverpackungen früher relativ schlicht aussahen, nutzen Hersteller heute Farben, Hochglanzlacke und andere Gestaltungselemente, um sich von Mitbewerbern abzuheben. Zudem werden Farben und Symbole eingesetzt, um die Arzneimittelsicherheit zu erhöhen oder die Compliance zu fördern. So ist beispielsweise ein Warnhinweis für den Patienten besser erkennbar, wenn er in andersfarbiger Schrift als die übrigen Angaben gestaltet oder farbig unterlegt ist. Die Firma Hexal hat für ihre Antibiotika-Trockensäfte ein Baktus-Spiel kreiert, bei dem pädiatrische Patienten nach jeder Einnahme einen Baktus eindrücken und somit spielerisch die Bakterien vernichten können. Dies soll dem Kind das Durchhalten bei der Therapie erleichtern. Werbeversprechen jeglicher Art haben dagegen auf Medikamentenpackungen nichts zu suchen, betont Rechtsanwältin Schmitz. Alles, was auf der Packung eines Arzneimittels steht, muss komplett werbefrei sein. Möglich sind dagegen Hinweise, die für den Patienten hilfreich sein können, wie beispielsweise gegen Sodbrennen als Verwendungszweck bei einem rezeptfreien Präparat. Der Paragraph 8 des Arzneimittelgesetzes enthält außerdem einen Absatz, der besagt, dass es verboten ist, gefälschte Arzneimittel oder gefälschte Wirkstoffe herzustellen, in den Verkehr zu bringen oder sonst mit ihnen Handel zu treiben. Die stetige weltweite Zunahme von Arzneimittelfälschungen hat auch Europa erreicht. Im Internet ist nach Schätzungen mittlerweile jedes zweite Medikament gefälscht. Aber auch die in der Apotheke erhältlichen Pharmaka können aus illegalen Vertriebskanälen stammen. Eine europäische Richtlinie versucht nun, die Arzneimittelsicherheit zu verbessern. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Claudia Brun aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.